Es klingt wie eine Geschichte aus einem schlechten Film. Piloten verwechseln im Anflug zwei Schalter miteinander, bemerken ihren Fehler nicht und am Ende stürzt deswegen das ganze Flugzeug ab. Die ganze Wahrheit ist logischerweise deutlich komplexer als das, aber es ändert nichts daran, dass das genau so passiert ist. Was wir mittlerweile über diesen Unfall wissen, erkläre ich euch. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Ihr erinnert euch sicherlich noch an diesen Fall hier. Den Absturz einer in Leipzig gestarteten Fracht 737 Ende November in Vilnius. Die Videos, die dann kurz danach veröffentlicht wurden, die haben schon am Tag danach gezeigt, wie die Maschine quasi auf den letzten Metern des Anfluges unter den vorgeschriebenen Gleitpfad kommt, am Ende nochmal kurz die Nase hochgerissen wird, die 737 dann aber mit Schräglage einfach so in ein Wohngebiet fällt. Ein Wohnhaus wurde dabei gerade so verfehlt, sodass es am Boden glücklicherweise keine Toten gab. Auch im Flugzeug selbst haben 3 der 4 Insassen überlebt, was wohl dem verzweifelten Versuch des Durchstartens im allerletzten Moment zu verdanken war. Einer der Piloten, der Kapitän, kam bei dem Unfall allerdings ums Leben. Der Absturz bekam bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden eine sehr starke politische Komponente. Unfälle in der zivilen Luftfahrt haben zwar immer auch ein politisches Interesse, in diesem Ausmaß wie hier ist das aber eher ungewöhnlich und ließ sich zurückführen auf eine bestehende Warnung der deutschen Sicherheitsbehörden vor unkonventionellen Brandsätzen. Im Falle der DHL geht es hier konkret um 2 Vorfälle, bei denen von Privatpersonen aufgegebene Paketsendungen mit Brandsätzen in Verteilerzentren der DHL gefunden wurden, die dann potenziell auch in einem Flugzeug landenden Pakete könnten dort zünden und das Flugzeug gefährden. Das war zwar tatsächlich schon immer eine Gefahr und ist auch nichts Neues, sich davor zu schützen, bekommt aber durch die aktuelle Sicherheitslage eine erhöhte Priorität in der gesamten Luftfahrt. Um den ganzen Kommentaren zu diesem Thema an der Stelle also direkt mal vorwegzugreifen, niemand Offizielles hat je behauptet, dass es sich bei diesem Unfall hier definitiv um einen Sabotageakt handeln würde, bei dem ein Brandsatz im Flugzeug hochgegangen ist oder ähnliches. Es wurde nur mehrfach betont, dass diese Möglichkeit bei den ersten Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden kann und auch nicht ausgeschlossen wird. Das ist ein großer Unterschied und bei einer unabhängigen Flugunfalluntersuchung natürlich auch vollkommen korrekt. Mittlerweile haben wir jetzt aber einen ersten offiziellen Untersuchungsbericht, einen sogenannten Preliminary Report, und der ist in diesem Fall so detailliert, dass wir schon ein sehr gutes Bild der Situation erhalten. Wichtigster Bestandteil des Berichts sind, wie bei eigentlich allen Flugunfallermittlungen, die Daten des Flugdatenschreibers und des Cockpit Voice Recorders, also des Stimmenrekorders der 737. Erst einmal, die Flugdaten zeigen einen vorerst normalen, dann aber doch etwas ungewöhnlichen Flugweg. Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, der sieht hier sofort, dass der Anflug sehr zügig und tendenziell zu hoch und zu schnell durchgeführt wurde. Das ist immer eine schlechte Kombination. Bei einem Verkehrsflugzeug wie der 737, die hier verwendet wurde, kann man die Reiseflughöhe nicht einfach verlassen, wenn man den Zielflughafen vor sich hat, sondern muss in der Regel schon knapp 200 Kilometer vorher einen gut berechneten Sinkflug beginnen. Verpasst man diesen Punkt oder kann aufgrund von Luftraum- oder Flugsicherungsvorgaben nicht rechtzeitig damit beginnen, dann rennt man quasi die ganze Zeit dem optimalen Sinkprofil hinterher. Und es kann durchaus Stress in einen solchen Anflug bringen. In diesem Fall waren es aber gleich mehrere Punkte. Das Anflugbriefing wurde rechtzeitig von der Crew vor dem Verlassen der Reiseflughöhe begonnen und es wurde auch über die möglichen Vereisungsbedingungen im Sinkflug gesprochen. Ist auch alles richtig. Die Berechnung der Landedistanz, die hier an der Stelle hätte stattfinden müssen, die wurde hingegen übersprungen. Es bedeutet aber auf gar keinen Fall, dass der Flug hiermit zum Scheitern verurteilt war. Die Landedistanz, die in Vilnius zur Verfügung steht, ist mehr als ausreichend für die 737. Nichtsdestotrotz sagt es natürlich etwas darüber aus, wie im Cockpit gearbeitet wurde. Hier hätte eine Landedistanzberechnung stattfinden müssen, die wurde einfach nicht gemacht. Ob sie vergessen wurde oder bewusst weggelassen wurde, das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Würde ich persönlich mit den Infos, die uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehen, allerdings als nicht weiter wichtig erachten. Während des Sinkfluges sprach der Kapitän, der als Pilot Monitoring den Funk übernommen hat, mit seinem mit weniger als 200 Flugstunden auf der 737 relativ unerfahrenen Co-Piloten, der als Pilot Flying das Flugzeug steuerte, weiter über die Vereisungsbedingungen und das Engine Anti-Ice, also das System, welches die Triebwerke der Maschine vor Vereisung schützen soll. Das würden sie den Anflug über brauchen und es hätte durchaus Auswirkungen auf den Sinkflug der Maschine. Das ist tatsächlich so, denn bei zugeschaltetem Engine Anti-Ice wird die Leerlaufdrehzahl der Triebwerke vollautomatisch angehoben. Es wird also minimal mehr Schub produziert, damit den Triebwerken selbst, einfach gesagt, ausreichend Zapfluft für das Anti-Ice-System zur Verfügung steht. Der zusätzliche Schub hat dann aber eben auch Auswirkungen auf das Sinkprofil. Einfach gesagt, die Maschine braucht mehr Distanz, um Höhe und Geschwindigkeit abzubauen. Das muss man bei der Planung des Sinkfluges tatsächlich mit berücksichtigen. Während dieser Zeit, als dieses Gespräch im Cockpit stattfand, hatte der Kapitän eine Frequenz nicht korrekt verstanden und funkte daraufhin kurz ins Leere, bevor er in Absprache mit dem Co-Piloten die richtige Frequenz setzte und den Flug beim zuständigen Anfluglotsen anmeldete. Und jetzt kommt tatsächlich schon der alles entscheidende Moment. Es wird ein neuer Funkspruch rausgegeben vom Lotsen, um das Flugzeug an den nächsten Lotsen im Anflug weiterzugeben. Der Kapitän als Pilot Monitoring liest daraufhin die Frequenz richtig zurück und gleichzeitig ist auf dem Cockpit Voice Recorder zu hören, wie zwei Schalter im Cockpit betätigt werden. Mutmaßlich vom Kapitän, der jetzt, wie vorher besprochen, beim Einflug in die Vereisungsbedingung das Engine Anti-Ice aktivieren möchte. Aktuell muss man davon ausgehen, dass er allerdings nicht diese zwei Schalter zum Einschalten des Engine Anti-Ice betätigt hat, sondern die direkt darunter. Die sehen genauso aus, fühlen sich genauso an, sind allerdings die Schalter für die elektrische und die triebwerksbetriebene Hydraulikpumpe des Hydraulikkreislaufs B, also des zweiten großen Hydraulikkreislaufs der 737. Diese sind jetzt ausgeschaltet, der Druck im Hydraulikkreislauf fällt damit jetzt ab. Im Cockpit gibt es deswegen jetzt eine sogenannte Master Caution und der Autopilot B, der das Flugzeug bis zu diesem Zeitpunkt geflogen ist. Pilot Flying war ja der Co-Pilot und der nutzt normalerweise, und so war es hier eben auch, den Autopiloten seiner Seite, also den Autopiloten B, das zweite System. Und der sprang jetzt eben raus, weil der Autopilot B zum Fliegen das Hydrauliksystem B benötigt und weil der Hydraulikkreislauf B jetzt nicht mehr zur Verfügung stand, steht auch der Autopilot B nicht mehr zur Verfügung, springt also raus. Ganz normales Verfahren ist dann, dass man versucht, den Autopiloten wieder zu reaktivieren. Das wurde hier auch getan. Es wurde zweimal auf den Knopf für den Autopiloten B gedrückt. Der sprang aber jedes Mal sofort wieder raus. Was hier allerdings nicht gemacht wurde, der Autopilot ist ja ein redundantes System. Das heißt, es gibt auch noch einen Autopiloten A, also zwei gleichwertige Systeme. Man hätte auch einfach mit dem Autopiloten A weiterfliegen können. Der sollte eigentlich voll funktionsfähig sein, denn der benutzt zum Fliegen das Hydrauliksystem A. Der wurde nicht ausprobiert. Also es wurde nur der Knopf für den Autopiloten B gedrückt. Das hat nicht funktioniert. Den Autopiloten A hat man nie versucht zu aktivieren. Also flog der Co-Pilot jetzt ab einer Höhe von etwa 15.000 Fuß manuell, während die automatische Schubkontrolle weiterhin die Triebwerke kontrollierte. Der Kapitän ging zurück zu seinen Aufgaben als Pilot Monitoring und versuchte, den nächsten Lotsen zu erreichen, bekam allerdings keine Antwort, denn die Frequenz war wieder falsch eingedreht. Also zurück zum vorherigen Lotsen, nachfragen, richtige Frequenz eindrehen und dann nochmal probieren. Danach konnte man sich dann wieder um das auf den ersten Blick ungewöhnliche Systemverhalten der 737 kümmern. Die Verbindung zwischen Einschalten des Anti-Ice-Systems, was eigentlich das Ausschalten der Hydraulikpumpen war, und dem kurz danach herausspringenden Autopiloten wurde zwar hergestellt, aber es wurde im Cockpit nicht weiter darüber gesprochen. Der Co-Pilot ließ sich sogar nochmal bestätigen, ist das Engine Anti-Ice on? Das hat der Kapitän daraufhin bestätigt. Tatsächlich aber war es ausgeschaltet. Aber jetzt war ja auch gar nicht mehr so sonderlich viel Zeit. Schließlich durchflog man jetzt die 10.000 Fuß und war damit voll mit dem Anflug beschäftigt, für den man mittlerweile, wie gesagt, etwas zu hoch und etwas zu schnell war. Also half der Kapitän seinem etwas unerfahrenen Kollegen so gut es ging, zog die Speedbrakes, gab seinem Co-Piloten Anweisung, wie er zu fliegen hat und auch der Kapitän war es, der die Anweisung für Flaps 5, also das initiale Ausfahren der Landeklappen gab. Was eigentlich eine Pilot-Flying-Aufgabe ist. Den Final Approach Point, also den offiziellen Beginn des Endanfluges, von wo aus man dem Localizer und dem Glide Slope runter zur Landebahn folgt, den passierten sie nicht so richtig. Sie waren zwar in der richtigen Höhe, aber zu schnell und auch nicht wirklich auf Kurs. Für die nächste Klappenstufe mussten sie erstmal Geschwindigkeit abbauen, nahmen dafür die Nase hoch, kamen damit über den Gleitweg und hechteten den Rest des Anfluges diesem Gleitweg hinterher. Danach kam wieder ein Funkspruch dazwischen, das war dann die Übergabe zum Tower-Lotsen. Der Kapitän las die falsche Frequenz zurück, drehte diese ein und versuchte dann zweimal den Tower zu erreichen, logischerweise auch das wieder ohne Erfolg. Das Flugzeug war zu diesem Zeitpunkt immer noch zu schnell, man hatte noch keine Landing-Checklist gelesen, man hatte auch noch keinen Funkkontakt zum Tower, das heißt man war eigentlich noch weit weg davon, hier wirklich stabilisiert und fertig im Anflug zu sein. Wenige Sekunden später stellt der Co-Pilot, also der Pilot Flying, der das Flugzeug fliegt, dann fest, vermutlich weil sein Blick auf die Landebahn ganz anders ist, als er das gewohnt ist, dass die Landeklappen nicht einmal die erste Stufe ausgefahren sind. Also weder die Vorflügel noch die Auftriebshilfen an der Rückkante der Tragfläche, davon war alles noch eingefahren. Das heißt, die Maschine war mit einem Tragflächenprofil unterwegs, mit dem sie normalerweise auf Reiseflughöhe mit hohen Geschwindigkeiten fliegt. Aber dieses cleane, saubere Tragflächenprofil reicht definitiv nicht aus, um bei normaler Anfluggeschwindigkeit einer 737 einen ganz normalen Anflug und eine ganz normale Landung durchzuführen. Mit anderen Worten, für diese Konfiguration sind sie eigentlich jetzt an der Stelle viel zu langsam. Der Anstellwinkel ist viel zu hoch. Daraufhin aktiviert sich der Stick Shaker. Das ist die Warnung vor einem Strömungsabriss in der 737. Das GBWS schlägt an aufgrund der hohen Sinkrate und der Nähe zum Boden. Und auch wenn jetzt voller Schub gesetzt und ein Go-Round endlich eingeleitet wird, es bleibt an der Stelle einfach zu wenig Zeit. Das ruckartige Ziehen am Steuerhorn, vermutlich aus Angst vor dem Boden, erhöht den Anstellwinkel noch weiter. Die Gehbelastung erhöht die eigentlich jetzt benötigte Mindestgeschwindigkeit auch noch. Und das Flugzeug gerät endgültig in den Strömungsabriss. Es kippt ab und schlägt auf dem Boden auf. Das ist die Geschichte mit den wichtigsten Infos, die wir zum aktuellen Zeitpunkt haben. Und man muss definitiv kein Experte sein. Wenn man das so liest, dann fragt man sich schon weit vor dem eigentlichen Absturz, wie das sein kann, dass die Crew sich einfach so in Anführungszeichen immer und immer weiter in so eine missliche Lage bringt. Der Kapitän hat nicht das Engine Anti-Ice ein, sondern die Hydraulik B ausgeschaltet und damit den normalen Weg, die Landeklappen auszufahren, ausgehebelt. Dafür gibt es sogar eine offizielle Bezeichnung, die nennt sich Cockpit Control Confusion. Wir haben sogar schon mal in einem extra Video über genau dieses Thema gesprochen und es hat eine Menge sehr menschliche Gründe. Aber es gibt mindestens genauso viele Wege und Möglichkeiten, um genau das zu verhindern. Gutes Cockpit-Design zum Beispiel. Die Boeing 737 ist ein altes Flugzeug, zumindest basiert es auf einem sehr alten Flugzeug. Und trotzdem, wie man zwei eigentlich identische Schalter so platzieren kann, dass sie offensichtlich leicht zu verwechseln sind, keine Ahnung. Dazu kommt, jedes moderne Verkehrsflugzeug kann seinen Piloten mitteilen, dass zwei Hydraulikpumpen abgeschaltet wurden. Detektieren kann die 737 das auch, sie sagt es ihren Piloten aber nicht. Stattdessen müssen die dann auf eine mehr oder weniger aufwendige Suche gehen, um herauszufinden, was das Flugzeug denn jetzt für ein Problem hat. Die 737 kann zwar einen kleinen Hinweis in Form dieser Master Caution und dieser kleinen Hydraulikanzeige geben, letzteres sieht aber nur der Co-Pilot auf seiner Seite und das kann dann logischerweise auch gerne mal untergehen. Man kann aber auch verfahrensseitig seitens der Fluggesellschaft und seitens des Flugzeugherstellers gegen diese Cockpit Control Confusion vorgehen und das ziemlich effektiv. Ich kenne jetzt natürlich nur die Airbus-Verfahren, möchte euch aber trotzdem mal zwei Beispiele geben. Zum einen die sogenannte Closed Loop Communication. Das ist etwas, was man ganz früh in der Ausbildung lernt. Möchte ich als Pilot Flying Flaps 2 gesetzt haben, dann sage ich Flaps 2. Der Kapitän schaut dann auf sein Speed Tape, sagt Speed checked, wandert mit seinem Blick zum Klappenhebel, setzt diesen auf Flaps 2, schaut dann nach vorne auf die Anzeige, die uns sagt, wie die Klappen stehen und wenn er da die 2 sieht, dann sagt er Flaps 2. Damit ist der Loop geschlossen. American 2405, turn left 190, maintain 5000, to established on the left 5, declared ILS, turn 16 right approach. Flaps 2. 195,000, established ILS, runway 16 right approach, American 2405. Beim Schalten am Overhead-Panel, also über unseren Köpfen, da wo wir eigentlich relativ wenig im normalen Betrieb des Flugzeuges zu schalten haben, da kommen nochmal ein paar ganz klare Vorgaben mit dazu. Nehmen wir zum Beispiel an, das Flugzeug detektiert eine überhitzende Hydraulikpumpe und möchte von uns, dass wir die Hydraulikpumpe des Triebwerkes 1 abschalten. Dann wandert der Finger nach oben, wir nennen erst die Systemkategorie, in diesem Fall Hydraulic, dann das eigentliche System, Green Engine One Pump und dann die eigentliche Aktion, Off. Diese Struktur eben auch dann nicht aufzugeben, wenn es stressig wird, das ist genau unsere Aufgabe und verhindert Fehler, wenn es wirklich drauf ankommt. Hier waren also, und das ist ganz wichtig zu verstehen, gar nicht die offensichtlich aus Versehen ausgeschalteten Hydraulikpumpen das Problem. Die 737 ist sehr redundant. Man kann die Landeklappen auch noch mit einem alternativen Verfahren elektrisch ausfahren. Sie fahren dann zwar verlangsamt aus, man muss sich darauf vorbereiten, es gibt ein Verfahren dazu, aber das funktioniert und dann kann das Flugzeug mehr oder weniger normal gelandet werden. Und selbst wenn die Landeklappen gar nicht ausfahren, dann kann eine 737 sicher gelandet werden. Dafür gibt es ein entsprechendes Verfahren, was dann abgearbeitet werden muss. Hier war vielmehr die Art und Weise, wie im Cockpit gearbeitet wurde, das Problem. Und das, was letztendlich dafür gesorgt hat, dass in unserem Schweizer Käsemodell alle Käsescheiben eben so standen, dass sie den eigentlich ganz leichten Fehler, der hier irgendwo am Anfang gemacht wurde, dass der einfach durch die Löcher durchwandern konnte und ganz am Ende eben zum Absturz der Maschine führen konnte. Und keine der Käsescheiben dafür gesorgt hat, hier irgendwie diesen Fehler mal aufzufangen. Der finale Abschlussbericht, der dann irgendwann kommen wird, der wird das alles im Detail aufzeigen. Viel besser, als ich das jetzt machen könnte. Gut möglich ist, dass hier viel zu hektisch, alles schnell schnell, ohne klare Struktur und vor allem ohne die nötige Prioritätensetzung abgearbeitet wurde. Aviate, Navigate, Communicate gilt in jedem Flugzeug und wurde hier nicht gut befolgt. Am Ende könnte dieser Fall hier sicher eine Rolle im Training angehender Verkehrspiloten bekommen, denn er zeigt ganz klar, wie ein eigentlich kleiner Arbeitsfehler durch mangelhafte Arbeit im Cockpit tatsächlich tödlich ausgehen kann. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen, also so sehr, wie einem dieses Thema halt gefallen kann. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, ich konnte euch ein bisschen erklären, was da abgegangen ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen zu einem neuen Video. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.
Thank you.